Herzlich willkommen zurück zum Zukunftsschalter-Podcast. In dieser Folge haben wir Semi Kacan bei uns, der uns alles über Swisscom Ventures erzählt. Das ist die verlängerte Version für alle, die sich für Investment und Finanzen interessieren. Ich wünsche euch jetzt viel Spass mit dieser Folge. Mein Name ist Silvan Ciumpi. Ich bin Mediamatiker im dritten Lehrjahr und führe dich in diesem Podcast durch einige Abteilungen von Swisscom.
Hallo Sammy, merci, bist du hier. Bevor wir doch in die Tiefen vom heutigen Thema eintauchen, willst du dir noch vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank, dass ich da sein darf, Silvan. Ja, mein Name ist Sammy Kacan. Ich bin Investment Manager bei Swisscom Ventures. Bin jetzt knapp seit 3 Jahren dabei. Und was wir im Grunde genommen machen, ist Investments durchführen im Auftrag der Swisscom in verschiedensten Bereichen. Aber dazu kann ich später gerne noch mehr erklären.
Sehr gern. Und für welche Abteilung bist du zuständig?
Die Swisscom Ventures ist bei der GSD angehängt. Die GSD ist die Group Strategy and Business Development, die sich im Grunde genommen um verschiedenste Themen kümmert. Im Grunde genommen Zukunftsthemen von der Swisscom. Die ist unterteilt in verschiedenste Bereiche. Corporate Strategy, B2C, B2B Strategy, aber auch noch in weiterführende Themen, die in Richtung Innovation gehen. Aber auch in Fintech und Trust Services.
Was bedeutet GSD für Swisscom spezifisch?
Das ist im Grunde genommen eher der Bereich, der nach vorne schaut. Ja, im Grunde genommen schaut, wo steht die Swisscom heute, welche Geschäftsfelder kann man künftig weiterentwickeln, sei es bestehende, sei es aber auch neue Geschäftsfelder eröffnen, um langfristig die Marktposition der Swisscom zu stärken oder aber auch auszubauen. Und dazu gehören verschiedenste Bereiche, die wir kennen, sei es im B2B-Bereich, im Austausch mit unseren Enterprise-Kunden, aber auch im B2C-Bereich, der Telco-Shop, wie er heute ausschaut, wie er morgen ausschauen sollte, was es für neue Themen gibt im Bereich Customer Experience, wie schaut der Shop von morgen aus. Das sind alles verschiedenste Themen und hier ist man eigentlich in verschiedensten Bereichen aktiv. Unter anderem auch im Bereich Trust, oder? Der Christoph hat ja vorgestellt, die Swisscom ist Innovators for Trust. Und ich glaube, das ist auch unter anderem ein Bereich, den die GSD treiben wird.
Du hast jetzt sehr oft Trust erwähnt. Für die, die das nicht kennen, kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern?
Letztendlich muss man verstehen, was Vertrauen bedeutet. Und Vertrauen ist, wenn du heute dein Geld und dein Lohn quasi bei deiner Bank erhältst und der Bank im Grunde genommen das Geld anvertraust. Und ähnlich verhält sich das im Grunde genommen in der Telekommunikation. Mit einem vertraulichen Gespräch, was du vielleicht mit deiner Freundin führst oder mit deinen Eltern. Und hier ist die Swisscom diejenige, die sicherstellt, dass dein Gespräch vertrauenswürdig behandelt wird. Und das ist exakt eines der wichtigsten Güter, die Swisscom eigentlich hat. Und die gilt es zu schützen, aber die gilt es auch zu innovieren. Und das macht unter anderem GSD.
Bist du bei deinem ganzen Prozess so eingebunden?
Nein, sind wir nicht. Wir sind tatsächlich etwas, wie soll ich sagen, eine Insellösung, wenn man so sehen möchte. Die Swisscom Ventures ist letztendlich ein Venture Capital Fonds, der zum Teil von der Swisscom finanziert wird, aber auch von anderen Investoren aus der Schweiz, die im Grunde genommen zum einen das Schweizer Ökosystem fördern möchten, indem sie in junge Startups investieren, in Unternehmen, die neue Arbeitsplätze schaffen sollen, aber auch natürlich letztendlich zum Teil existierende Geschäftsbereiche absichern soll, die gegebenenfalls von neuen Technologien, von neuen Geschäftsmodellen Gefahr drohen, disruptiert zu werden. Venture Capital Funds ist letztendlich Innovationskapital, das du bereitstellst für junge Startup-Unternehmen, die häufig in den ersten Jahren noch nicht profitabel sind. Das heißt, die mehr Geld ausgeben, als das sie einnehmen.
Wie wählt ihr die Startups und die jungen Namen aus?
Du, das ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess. Letztendlich schauen wir uns rund 1500 Unternehmen an im Jahr. Wir sind ein Team von 15 Leuten. Und investieren tun wir jedes Jahr im Schnitt zwischen 6 und 8 Unternehmen. Das heißt, wir schauen uns ganz viel an und sind am Prüfen und gucken, ist das Gründerteam erfahren? Hat das Gründerteam eine bestimmte Ausbildung oder eine bestimmte Intellectual Property generiert? Wir schauen uns das Geschäftsmodell an, das das Startup aufgebaut hat oder aufbauen möchte. Wir schauen uns an, in welchem Markt das Startup tätig ist, wie schnell es wächst, ob es langfristig quasi eine Marktposition erreichen kann, wo es sich abschützen kann gegenüber den Wettbewerbern. Und letztendlich geht es auch darum, dass du schaust, okay, in wie vielen Jahren kann man eigentlich diese Partizipation, die wir haben, in dem Startup dann auch irgendwann wieder exiten. Denn unsere Intention ist, das Startup in diesem Wachstumsprozess zu begleiten, aber dann irgendwann nach 5 Jahren im Schnitt auch wieder rauszugehen.
Also sie sehr für Startups, sondern dann vor anschauen und Nummer 8 davon rausnehmen. Das stellt mir sehr viel Arbeit vor, in all die reinzuschauen.
Ja, absolut. Also schau, wir haben letztendlich, bist du im Austausch tagtäglich mit Startups, mit Gründern, die mit einem positiven Mindset versehen sind, denn letztendlich sind sie Problemlöser, oder? Sie haben gesehen, es gibt am Markt ein Problem und sie haben eine Lösung entwickelt, von der sie glauben, dass es langfristig einen Mehrwert generiert. Und das ist ein extremst motivierender und auch befriedigender Job, weil du selten mit Leuten in Kontakt bist, die dir etwas Negatives zu sagen haben. Und letztendlich, wenn du dir das anschaust, wie wir diese Unternehmen alle finden, dann nutzen wir verschiedenste Kanäle. Zum einen sind wir viel im Austausch mit unseren Wettbewerbern, mit anderen Venture Capital Fonds. Wir sind im Austausch mit Venture Buildern, mit Inkubatoren, mit Acceleratoren hier in der Schweiz. Und dadurch, dass wir natürlich auch europäisch unterwegs sind, aber auch in Nordamerika und Israel, machen wir das Gleiche auch in den anderen Regionen. Und so hast du im Grunde genommen einen sogenannten Dealflow von verschiedensten aufstrebenden Unternehmen, wo du dann die Präsentationen anschaust, die sogenannten Pitches, aber auch in den interessanten Fällen mit den einzelnen Gründern sprichst und tiefer einsteigst.
Was mich dort noch gewundert hat, geht ihr direkt auf die Startups zu oder kommen sie zu euch?
Wir machen beides. Du hast im Grunde genommen den sogenannten Inbound. Das ist dann, wenn das Startup auf uns zukommt. Das kann es tun, indem es sich auf unserer Webseite quasi registriert. Das kann passieren, wenn wir direkt angemailt werden im Team. Aber wir haben natürlich auch den Outbound. Und letztendlich, wenn du so qualitative Unterschiede machst, wirst du sehen, dass du im Outbound im Grunde genommen viel zielgerichteter Unternehmen ansprichst, die eine viel höhere Traktion haben. Und entsprechend sind wir eigentlich recht aktiv im Outbound. Das heißt, wir werden introduced von Kollegen, wir bekommen quasi Hinweise aus unseren Netzwerken, dass dort ein cooles Gründerteam aktiv ist. Oder aber wir gehen in spezielle Themenbereiche rein, die auch Swisscom nahe sind, sprich, wo du einen strategischen Mehrwert kreieren kannst für eine bestimmte Business Unit. Und dort suchen wir dann im Grunde genommen nach dem Category Leader, den es dort hat, und gehen dann in den Kontakt. Und was du in der Regel machst, ist, sobald du mal ein Unternehmen dir angeschaut hast, versuchst du links und rechts mit anderen Wettbewerbern von ihnen in den Dialog zu gehen, um zu schauen, wie gut ist das Startup im Vergleich zu ihrer Peergruppe. Und so bist du im Grunde genommen mit der ganzen Category im Austausch und kannst benchmarken.
Also sehr ein kommunikativer Job, wo ihr da macht.
Sehr. Also Kommunikation, People's Management und Relationship Management ist das A und O in dem, was wir tun. Letztendlich geht es nur über das Netzwerk. Und hier ist natürlich auch die Reputation letztendlich sehr wichtig. Und ich glaube, dass die Swisscom selbst hier als Trust Provider, um auf das Thema vorhin zurückzukommen, hilft. Denn mit der Swisscom geht eigentlich eine sehr positive Reputation einher. Nicht nur bei uns in der Schweiz, aber auch im europäischen Raum. Und das öffnet Türen. Und davon profitieren wir.
Du hast jetzt gerade das Netzwerk erwähnt. Wir haben in dieser Staffel schon viel über das Netzwerk geredet. Was mich dort gewungen nimmt, hat er im Team schon so wie ein fixes Netzwerk, das man euch wenden könnte? Oder hast du das einfach wirklich auch selber auch noch aufbauen?
Ja, also letztendlich, wenn wir uns die Altersstruktur anschauen bei uns im Team, dann ist niemand jünger wie 34 Jahre alt. Das heißt, wir sind alle schon relativ erfahren, wenn ich jetzt über meine Person spreche. Ich habe, bevor ich zu Swisscom Ventures gekommen bin, habe ich selbst 2 Startups gegründet, habe 1 verkauft. Ich war da vor rund 8 Jahren in der Strategieberatung unterwegs, habe Banken da in der Schweiz beraten und habe also in der Zeit ein sehr relevantes Netzwerk in meinem Bereich. Und ich mache primär Fintech und Digital Asset Investments bei der Swisscom Ventures aufbauen können. Und letztendlich hat da jeder von uns sein eigenes Netzwerk, an dem er auch täglich arbeitet und auch versucht täglich das zu erweitern.
Du hast jetzt gerade 2 Begriffe gesagt, wo du dran tätig bist. Kannst du dir vielleicht noch schnell erklären?
Fintech beschreibt eigentlich nichts anderes als eine Technologie innerhalb der Finanzindustrie. Als ein typisches Fintech, was wir wahrscheinlich alle kennen, würden wir Revolut bezeichnen, die digitale Bank, die wir über die App ansteuern können. Das ist ein typisches Fintech in dem Bereich B2C, das letztendlich das Bankkonto für dich und mich revolutioniert hat. Ja? Und ich bin exakt in diesem Fintech-Bereich aktiv, suche aber nach Geschäftsmodellen, die für Businesskunden relevant sind. Sprich, Themenbereiche, in die ich vertieft reinschaue, sind Payments, also der Zahlungsverkehr, sind Core Banking für die Banken, die wir hier haben, also Kernbankenlösungen. Und der dritte Bereich geht in den Bereich CFO Suite, sprich der Chief Financial Officer heute hat verschiedenste Tools, sei es das Cashflow Management, sei es das Treasury Management, aber auch Booking und Accounting. Und da suchen wir nach coolen Software-as-a-Service-Lösungen, die dann im mittelständischen oder auch im Enterprise-Bereich verkauft werden können. Auf der anderen Seite das Thema Digital Assets, das vielleicht der eine oder andere von euch kennt als Cryptocurrencies. Das ist nämlich ein Teilbereich dessen. Dort geht es im Grunde genommen um Blockchain-basierte Geschäftsmodelle, wo letztendlich sogenannte Tokens zum Einsatz kommen, die dann entweder eine existierende Aktie oder ein Grundstück, also eine Liegenschaft, oder aber eine Cryptocurrency darstellt. Und letztendlich sind wir auch hier im B2B-Bereich unterwegs. Sprich, wir sehen, dass Digital Assets einen Impact haben werden auf die Finanzmarktinfrastruktur. Sprich, wie wird heute eine Aktie gehandelt? Die geht von der Bank beispielsweise, die du dann beauftragt hast, geht die an die Börse, sucht einen Counterpart. Die Aktien müssen ausgetauscht werden im Hintergrund. Die wird dann wieder bei dir eingebucht ins Depot, sodass sie bei dir in einem Online-Banking erscheint. Und exakt dort gibt es eigentlich in den nächsten 5 Jahren eine recht größere Disruption. Und genau hier sind wir aktiv.
Dann verschaffet ihr auch mit der Blockchain, wenn ihr das so rausgehört?
Ja, also nicht direkt. Die sind natürlich die Technologie basiert im Grunde genommen auf der Distributed Ledger Technology, wozu auch quasi die Blockchain gehört. Einige dieser Geschäftsmodelle setzen auf der Blockchain auf. Ja, also da ist natürlich eine gewisse Expertise in diesem Bereich vonnöten, um zu verstehen, was macht das Startup eigentlich. Und hier ist die GSD auch tatsächlich, wenn wir von der Blockchain sprechen, auch bereits aktiv. Man ist für 2 Protokolle als Validator unterwegs. Also man betreibt eine sogenannte Node in dem Blockchain-Ökosystem. Das ist eher etwas, was GSD macht, aber wir von der Venture-Seite schauen uns wirklich die Geschäftsmodelle an, ohne selbst aktiv zu werden, sondern investieren nur in das Startup und dann versuchen wir natürlich das Investment innerhalb von 5 Jahren dann zu vervielfachen, in der Regel 3 bis 5x, wenn möglich.
Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, also ist das, aber dass das Investment kann vervielfachen, ist das auch das Ziel, das ihr beim Investment habt?
Ja, also was machen wir? Vielleicht etwas konkreter. Wir schauen uns Startups an, die in der Regel schon einen Product-Market-Fit erzielt haben, die schon erste zahlende Kunden haben und recht stark wachsen. Das sind Startups, die nennen wir Series A Startups, Series B Startups. Ja, das ist so ein Begriff, der den Lebenszyklus eines Startups und die Finanzierungsrunde beschreibt. Und genau dort sind wir aktiv und wir investieren in der Regel zwischen 2 und 10 Millionen, reservieren noch etwas Geld für folgende Runden und versuchen dann im Grunde genommen mit dem Team, mit dem Gründerteam, das Startup wachsen zu lassen. Das heißt, wir gehen auch in den Verwaltungsrat hinein, coachen dort aktiv und versuchen im Grunde genommen über die Zeit die Umsätze des Startups zu vermehren. Und wie man sich das vorstellen kann, ist dann jede Wachstumscontribution zum Umsatz trägt im Grunde genommen zu einer höheren Bewertung bei. Man nennt das diesen Revenue Multiple oder den ARR Multiple. Und dort ist im Grunde genommen für uns so der Indikator, ob ein Startup quasi wächst, ob wir erfolgreich sind. Denn letztendlich wollen wir natürlich im Idealfall die Umsätze vervielfachen und dann im Grunde genommen verkaufen.
Also ja, es sind trotzdem ziemlich hohe Geldbeträge, die ihr da rumschiebt. Und die kann man aus Swisscom, also von eurem Teil vom Budget.
Ja, das tut es letztendlich. Vielleicht gebe ich dir mal einen Einblick in die Historie von Swisscom Ventures. Swisscom Ventures hat 2007 gestartet und war mit ersten Aktivitäten unterwegs. Da kam das Geld ausschließlich von der Swisscom. Das sind sogenannte Balance Sheet Investments. Und hat dann im Silicon Valley erste Telco-relevanten Startups quasi investiert. Und über die Zeit und mit dem Erfolg des Teams hat man dann 2018 einen institutionellen Fonds gegründet. Und der ist so strukturiert, dass ein Teil des Geldes von der Swisscom kommt und ein Teil des Geldes von Anlegern. Das sind Schweizer Pensionskassen, das sind Schweizer institutionelle Anleger.
Okay, also dann auch externe Geldquellen. Mir ist vorhin das Thema gekommen, das ich ansprechen
wollte. Ich kann vielleicht einspringen. Ich glaube, was du merkst, während ich hier erzähle, es ist ein bisschen anders wie erwartet. Und das liegt tatsächlich daran, dass wir etwas außerhalb der traditionellen Swisscom-Landschaft unterwegs sind. Es hat wenig mit Telco, wenig mit Connectivity zu tun. Aber letztendlich versuchen wir unseren Kolleginnen und Kollegen, die in den Bereichen aktiv sind, quasi mit neuen Lösungsansätzen zu unterstützen. Das heißt, wir sind auch sehr viel im Austausch mit denen. Wir haben sogenannte Subject Matter Experts, die uns unterstützen. Da haben wir so ein, wenn wir wieder von Netzwerk reden, ein sogenanntes Venture Associate Network, mit dem wir im Austausch sind monatlich. Und dann versuchen wir, relevante Themen aus den unterschiedlichen Units abzuholen und dann auch Lösungsvorschläge zu bringen. Oder wir bringen direkt schon Beispiele aus unserer Pipeline und versuchen dann diese mit den Kollegen zu sounden, um dann letztendlich auch schon vielleicht erste Proof of Concepts zu generieren. Weil das hilft uns dann auch mit der Expertise der Kollegen eine bessere Einschätzung zum Mehrwert und zur Technologie des Startups zu kriegen.
Aber ich finde es trotzdem mega cool, dass ihr auch bei den Investments drauf schaut, aber dass es so ein bisschen Swisscom nahe ist, dass auch die Startups so ein bisschen als Swisscom einen Mehrwert generieren.
Ja, schau, das hat eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund ist natürlich, wir wollen auch der Swisscom helfen, wie gesagt, Geschäftsfelder zu schützen, aber auch Geschäftsfelder auszubauen. Der zweite Grund hat eher eine finanzielle Natur und das sind sogenannte Synergieeffekte. Ich gebe dir ein Beispiel. Man redet immer bei einem Investment, sagt man häufig, der 10x, den es gibt. Ja? Und was man da sagt, man referenziert letztendlich auf einen Multiple, den man auf den Umsatz bekommt. Und das ist dann quasi die Bewertung. Und nun müsst ihr euch vorstellen, wenn wir es schaffen, gemeinsam mit der Swisscom, einem Portfoliounternehmen von uns, zusätzlichen Umsatz zu erwirtschaften, weil wir das Startup über die Swisscom-Kanäle an den Schweizer Markt gebracht haben und 1 Million zusätzliches Revenue, also Umsatz, erzielen konnten, dann bedeutet das für die Bewertung des Unternehmens, ich komme auf das 10x zurück, sich um ein Zehnfaches vervielfacht. 1 Million von der Swisscom, 10 Millionen Steigerung des Unternehmenswertes. Und das ist ein absoluter Win-Win-Win-Effekt, denn letztendlich hat die Swisscom Innovation an den Markt gebracht, das Startup hat einen neuen Kunden gewonnen und mehr Umsatz erzielt. Und wir auf der Investorenseite haben auch einen Gewinn, den wir verbuchen können.
Doch, ich glaube, es hat sehr viel mehr erklärt, wieso dass er die Investments machen. Was mich dort auch noch interessiert, jetzt reden wir jetzt mal von 10 Millionen, wird ein Teil auch euch zugeschrieben, wo ihr neu könnt investieren.
Wir sind ja quasi Swisscom. Also ist die Aussage korrekt, die du gesagt hast. Das Geld, wenn wir dann einen Anteil quasi des Startups dann verkaufen, kommt der Gewinn letztendlich der Swisscom und den Anlegern zugute. Also letztendlich, um das vielleicht noch klarer zu machen, die Verantwortung, die wir haben, ist eigentlich nicht nur eine Verantwortung gegenüber der Swisscom, sondern auch gegenüber den Damen und Herren, die vielleicht hier im Supermarkt an einer Kasse sitzen, weil wir ihre Pensionsgelder verwalten. Ja? Und das ist dann, wenn eine Pensionskasse beispielsweise investiert. Ja? Und letztendlich ist es natürlich auch eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, denn wir wollen natürlich auch, dass die Leute im Alter die nötige Pension bekommen, damit sie ein schönes Leben führen können. Und das ist ein Stück weit die Verantwortung. Die Verantwortung geht aber auch darüber hinaus. Denn letztendlich geht es auch darum, dass wir es schaffen, in der Schweiz das nötige Humankapital hier zu behalten. Wir haben tolle Universitäten mit der ETH, mit der EPFL. Und letztendlich möchtest du, dass das Know-how, was wir da haben, in neue Unternehmen fließt, Arbeitsplätze in der Schweiz kreiert, um so eigentlich auch das Land zu stärken. Das heißt, diese Verantwortung geht über den reinen finanziellen Return hinaus. Und ich glaube, das macht auch unsere Arbeit so spannend, weil wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und freuen uns, dieses Privileg genießen zu dürfen, das zu tun. Natürlich immer mit der Sensitivität zwischen Risiko, aber auch Risikomanagement.
Wenn ich auf das Risiko eine Frage stelle, bei diesen Investments, wenn ihr in ein Startup investiert, wie groß ist das Risiko, dass es nicht funktioniert? Oder habt ihr, anders gefragt, habt ihr auch zum Teil Misserfolge?
Wenn du heute 100 Stutz an der Schweizer Börse investierst, dann investierst du in eine Aktie eines Unternehmens. Das ist ein Anteilsschein eines Unternehmens. Und das Risiko, was du hast, ist, es kann pleite gehen und entsprechend wären deine 100 Stutz weg. Ähnlich ist es bei uns. Was wir machen, wir investieren ebenfalls in einen Anteilsschein des Unternehmens, einer AG, die aber dann nicht öffentlich an einer Börse gelistet ist, sondern noch privat ist. Und dort sind wir dem gleichen Risiko ausgesetzt. Wenn es schief geht, verlieren wir unser Geld. Wenn es gut geht, können wir es vermehren. Mit dem Unterschied, die Möglichkeit, das Geld zu vermehren, ist in dem jungen Stadium eines Unternehmens viel höher als in einem maturen Stadium. Ja? Und das ist letztendlich auch die Attraktivität von dem, was wir machen. Und deswegen führt man auch eine sogenannte Portfoliostrategie. Das bedeutet, wir wissen, dass wir nicht erfolgreich sein können bei allen unseren Investments. Ja? Das heißt, wir wissen, einige davon werden den Preis halten. Einige davon werden weniger wert sein, aber einige wenige auch werden durch die Decke gehen. Und die werden dann den großen Mehrwert und finanziellen Return für die Swisscom Ventures bringen.
Also dann vor, wenn du so erklärt hast, wie ich das verstanden habe, balanciert sich so wie aus oder eben die Kurve ist endlich gegen oben. Also trotz denen, die entweder gleich bleiben, mit denen, die dann gewinnen, gleicht sich das dann aus.
Das zumindest die Theorie und das ist im Grunde genommen das, so wie es passiert. Also ich glaube, wir dürfen stolz auf einen sehr guten Track Record zurückblicken, in dem wir es geschafft haben, die Gelder in der Vergangenheit zu verdreifachen. Und das ist letztendlich das, woran wir auch gemessen werden. Ja? Da gehört Gewinn wie auch Misserfolg dazu.
Das ist meistens immer so, dass ein Misserfolg dazu muss gehören. Ja, ich habe gesagt, wir kommen noch so ein bisschen auf dich zurück. Und zwar, wie bist du genau in die Abteilung gekommen oder zu diesem Job?
Letztendlich war das erste Jahr bei der Swisscom, wo ich dazugestoßen bin, war ich in dem Bereich GSD, beziehungsweise der hieß damals DBU. Und dort sollte ich im SME-Bereich sogenannte Unternehmenskäufe durchführen, aber auch wieder im Innovationsbereich. Und dann hat sich nach einem Jahr hat sich die Möglichkeit ergeben, bei Swisscom Ventures im Bereich Fintech und Digital Assets sich zu positionieren. Man hat dort jemanden gesucht, der die Erfahrung mitbringt und das Netzwerk. Und so bin ich dann quasi zu Swisscom Ventures gekommen, quasi Quereinsteiger, wenn du das so nennen möchtest. Wobei ich aber die relevanten Erfahrungen mitgebracht habe. Oder? Ich war eine lange Zeit in der Industrie als Berater tätig. Ich habe selbst gegründet, weiß also, wie man Unternehmen gründet und wachsen lässt. Und habe dann auch in der Zeit relevantes Netzwerk gewonnen. Und dadurch, dass ich auch noch von meinem akademischen Background Corporate Finance studiert habe, was letztendlich ein anderes Wort für Unternehmensfinanzierung ist, sowohl als auch auf der Equity-Seite wie auch auf der Debt-Seite, ist es exakt das. Es ist kein Job, vielleicht nochmal hinzuzufügen, es ist kein Job, wo du eine Ausbildung zu hast, oder? Es ist nichts, wo du sagst, jetzt musst du die und die Ausbildung machen, dann musst du das und das Studium machen und dann bist du qualifiziert dafür. Das ist ein Stück weit, ist es ein Job, bei dem du intrinsisch motiviert sein solltest, in dem du Lust hast, viel mit Menschen im Austausch zu sein, wo du ein gewisses Gefühl dafür entwickelt hast, was kann ein erfolgreiches Geschäftsmodell ausmachen? Ja, was braucht es? Dass du Märkte verstehst, dass du Industriedynamiken verstehst, regulatorische Einflüsse, ja, und dann auch ein gewisses Fingerspitzengefühl hast, was die menschliche Komponente angeht. Traust du dem Gründerteam oder der Gründerin zu, das Startup von 1 Million auf 100 Millionen wachsen zu lassen? Und das ist exakt in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind.
Und wie bist du zu deiner Erfahrung gekommen?
Ja, das ist, glaube ich, eine recht gute Frage. Es ist letztendlich eine Funktion der Zeit, oder? Und wenn ich das so sage, dann bedeutet das, du musst einige Dinge gesehen haben, positiv und negativ, oder? Ich glaube, das ist relativ wichtig. Es ist erlaubt, Fehler zu machen, aus Fehlern zu lernen. Und die kannst du natürlich nur über eine gewisse Zeit machen. Im Idealfall vermeidest du Fehler. Aber du hast dann eigentlich die Möglichkeit, beides zu sehen. Und ich glaube, über die Zeit habe ich das getan und habe so den nötigen Werkzeugkasten quasi mitbringen können für den Job. Und weißt du, der ist nie voll, der Kasten. Den kannst du immer wieder mit neuen Werkzeugen füllen über die Zeit und dich so verbessern.
Jetzt Gefühl, es verändert sich auch über die Jahre immer wieder und das kann man immer wieder Neues lernen.
Absolut. Also weißt du, die Themen, die wir uns anschauen, sind ja jetzt nicht nur auf Fintech und Digital Assets begrenzt. Wir sind im Bereich ICT unterwegs, Deep Tech, Roboter, Educational Technology, Agricultural Technology. Wir sind im Bereich Health Tech unterwegs. Das sind verschiedenste Bereiche. Und wir im Team, und wir sind 15 Leute, wovon wirklich 10 Personen für die Investments zuständig sind, wir sind relativ generalistisch aufgebaut. Jeder von uns hat so seinen Fachbereich, den er sehr gut kennt. Und dann hat es natürlich noch einen Bereich, der so generalistisch ist. Und da bin ich auch links und rechts in verschiedensten Themen unterwegs.
Und was gefällt dir so an deinem Arbeitsbereich?
Ich lerne unheimlich viel. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Ich habe ja jetzt erwähnt, eigentlich eher so ein Finanzindustrie-Background. Ich war relativ früh im Bereich Blockchain aktiv. Und das ist eigentlich so der Core-Bereich, den ich kenne. Mein letztes Investment und einer meiner letzten Investments, die ich machen durfte, war in ein Schweizer ETH-Spin-Off, das heißt Unisource. Und Unisource macht letztendlich nichts anderes als die Contamination auf einem Microchip, auf einem Waiver eines Microchips zu analysieren. Das ist ein Bereich, von dem ich ja vorher nicht viel Ahnung hatte. Aber im Zuge dieses Investments arbeitest du dich relativ tief rein, schaust, worauf es ankommt, versuchst den Markt zu verstehen und auch die Technologie und bist dann eigentlich nach einer gewissen Zeit in der Lage zu beurteilen, ist es jetzt außergewöhnlich gut oder nicht. Das machen wir dann immer im Team, das ist keine One-Man-Show, das machst du mit einem erfahrenen Partner gemeinsam. Und dann kannst du letztendlich entscheiden, gut oder nicht gut. Und in diesem Fall haben wir gesagt, es ist ein tolles Startup, sehr, sehr erfahrene Gründer, mit verschiedensten Patenten ausgestattet und haben dann letztendlich investiert.
Was mich dort noch so ein bisschen interessiert, wie lange dauert so ein Prozess, aber ich habe mit die Meldung und das Startup gefunden und wie lange dauert der Prozess, bis sie sagen, ja, okay, jetzt investieren wir oder wir investieren nicht?
Unterschiedlich? Im Durchschnitt würde ich sagen, sind es 3 bis 4 Wochen.
Also doch eine endlich lange Zeit.
Lang sind wir relativ. Also weißt du, es gab mal Deals, die mussten wir innerhalb von 2 Wochen komplett analysieren, Referenzgespräche führen, Approvals einholen bei unserem Investmentkomitee, mit anderen Investoren sprechen. Und das sind 2 Wochen, war schon sportlich. Und im Schnitt, jetzt mit diesen 3 bis 4 Wochen, ist es eigentlich eine sehr gute Zeit, alle relevanten Stakeholder zu kontaktieren, mit ihnen zu sprechen und eine Meinung zu bilden.
Ich glaube, man unterschätzt oft, wie viel Arbeit das hinter so einer Recherche steht. Aber jetzt selber gemerkt, ja, okay, 2 Wochen ist sehr kurz, dann fangen 3, 4 Wochen auch Ende an. Aber dann, also ihr hättet jetzt gesagt, jetzt wirklich unterschätzt, wie viel Arbeit das dort hingesteckt.
Das ist sehr viel Arbeit. Es ist ein projektbezogenes Business. Jeder Arbeitstag sieht nicht gleich aus. Ja, das ist immer anders. Und entsprechend musst du schauen, dass du in dieser kurzen Zeit parat bist. Ja, und das bedeutet dann nochmal, dass vielleicht der eine Abend länger wird. Aber das kannst du dann wieder kompensieren, wenn dann mal weniger Deals, weniger Opportunitäten am Markt sind oder auf dem Tisch liegen. Und so musst du dir das vorstellen. Also ich glaube, jeder, der mal in einem Projekt involviert war, weiß, es gibt Zeiten, da kann man mal go köffele und mal irgendwie im Nini und Zviri sich einen Kaffee gönnen oder auch mal nicht.
Aber dann kannst du trotzdem von Arbeit abschalten am Abend oder verfolgt die Arbeit so ein bisschen?
Nein, absolut. Also wenn ich dann nach Hause gehe und dann mich um die Freundin, das Privatleben, Freunde kümmere oder Sport mache, wobei ich das ganz gerne am Morgen mache, dann kann man schon abschalten, absolut.
Gut, da bin ich froh, weil oft ist es dann aber so, wenn man aber nicht 9-to-5 arbeitet, dass eben die Themen dann verfolgen.
Ich will hier ehrlich sein, es ist auch eine Passion, die man da hat, oder? Der Job, den wir ausführen dürfen, macht unheimlich viel Spaß. Wirklich, unheimlich viel Spaß. Und das bedeutet, dass du im Grunde genommen deine Arbeit nicht mehr wirklich als Arbeit wahrnimmst, sondern als Teil von dir. Ja? Und ich glaube, wenn ich hier auch im Rahmen dieses Podcasts einen Tipp geben darf, es ist letztendlich ist viel wichtiger, wie viel Spaß und wie viel Euphorie du in deinem Job hast, als letztendlich, wie viel du verdienen wirst mit dem Job. Ja? Denn diejenigen, die den Job finden, wo sie am meisten Freude dran haben, werden exakt auch diejenigen sein, die in ihrem Job außergewöhnlich gut sein werden. Und dann wird alles andere, was man sich wünscht, mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit von alleine kommen.
Das kann ich bestätigen. Bei uns ist es so ein bisschen ähnlich, aber mit der ganzen Videografie, Fotografie. Es gibt viele, die ihr Hobby drin finden und es dann so wie zum Beruf machen, aber eine eigene Agentur aufbauen und so. Und das ist ja wirklich nicht das Hobby im Vordergrund.
Ja, es ist kein Hobby, es ist schon ein etwas mehr als so ein Hobby, denn letztendlich ist es schon noch der Beruf, den wir ausführen, die Verantwortung, die wir auch nehmen oder und haben. Die ist, wie ich beschrieben habe, die ist nicht klein, aber gleichwohl sind wir, glaube ich, alle ausreichend stressresistent, um damit umzugehen.
Jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar hast du eine spannende Geschichte, irgendein Investment, das du sehr spannend gefunden hast, wo du könntest erzählen.
Ja, also jetzt muss ich mal schauen, was davon ist spannend. Spannend ist ja immer relativ, oder? Also was haben wir gemacht? Ich habe von dem Schweizer Unternehmen berichtet, dass die Contamination analysiert, oder? Mit Unisource. Ein anderes Unternehmen, in das wir investiert haben, ist ein israelisches Startup, das gegründet wurde von 2 Gründern, die 7 Jahre lang in der Cybersecurity-Einheit vom israelischen Militär geschafft haben. haben dort einen super Know-how aufgebaut im Bereich IoT-Management, Cybersecurity-Defense. Und das Startup, in das wir investiert haben, hat eine IoT-Operational-Plattform aufgebaut, die es letztendlich ermöglicht, Unternehmen IoT-Devices, speziellen IP-basierte IoT-Devices, also machen wir mal ein Beispiel, Zugangsmanagementsysteme für Bürogebäude, diese einfach zu managen. Denn da hat es eine Firmware drauf, die muss geupdatet werden. Diese Devices musst du sicherstellen, dass die online sind zu jedem Zeitpunkt, damit Leute reinkommen und so weiter. Und du musst dir vorstellen, Unternehmen wie, Großunternehmen wie eine Facebook beispielsweise, die haben ja Zehntausende von Mitarbeitern. Und entsprechend auch relativ viele dieser IoT-Devices. Und dieses Unternehmen ermöglicht es dir eigentlich, all diese Devices von verschiedenen Herstellern zu managen, end-to-end. Und ich fand das unheimlich spannend zu sehen, was die Plattform kann und welchen Kunden es heute hilft. Aber auch die Background-Stories von jedem der Gründer zu erfahren. Denn ich finde es unheimlich cool, wenn du eben auf 7 Jahre Real-Life-Cybersecurity Erfahrung zurückblicken kannst und die dann quasi anwendest, um was Gutes zu tun.
Doch, ich glaube, das muss sehr spannend sein. Was ich noch schon fand, was sind wichtige Erfahrungen oder Tipps, wo du jüngere Menschen könntest weitergeben?
Ich glaube, es ist wichtig, eine innere Motivation zu finden. Ja, das ist nicht immer leicht. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, viele Dinge auszuprobieren. Und wenn du die gefunden hast, dann hast du eigentlich deine intrinsische Motivation gefunden. Und das ist eigentlich ein Antrieb, der dich im Leben, im Berufsleben differenzieren wird zu vielen deiner Kollegen, wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest in dem, was du tust. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist so ein bisschen stay hungry, stay foolish, bedeutet für mich 2 Dinge. Das erste ist, sei immer neugierig und scheue dich nicht davor, auch mal Fragen zu stellen, die für andere vielleicht dumm erscheinen mögen, aber frag sie ruhig und geh in die Tiefe. Und der zweite Punkt ist, Fehler sind erlaubt. Wir leben, ich sag mal, in der Schweiz, in Deutschland, in einem Kulturkreis, wo Fehler eigentlich nicht so gerne gesehen werden. Aber ich sage, mach Fehler, weil du lernst daraus. Und du musst dich nicht dafür schämen. Solange du lernst und solange du es dann künftig besser machst. Und ich glaube, das ist wichtig, um auch eine Gründerkultur in der Schweiz weiter zu fördern, um all die Vorteile, die ich vorhin genannt habe, für einen selbst, aber auch für die Schweiz zu bringen. Und ich glaube, das ist wichtig.
Das muss ich dir zustimmen, weil ich bin selber so ein bisschen, aber ich finde Fehler sind wichtig, weil man aus denen meistens mehr lernt als aus den Erfolgen. Darum, cooler Tipp, coole Erfahrung, die du weitergeben willst. Und dann würde ich doch sagen, merci für mal, dass du dir Zeit hast genommen, die Abteilung so ein bisschen näher zu bringen, aber ich habe vorher schon gesagt, das ist so ein bisschen ein eigener Hub, wo man noch nicht so viel darüber weiss. Darum wirklich merci für mal, dass du uns ein bisschen einen Einblick hast gegeben. In diesem Fall hoffe ich, dass nicht nur ich viel von diesem Gespräch mitnehme. Und ich hoffe, dass wir uns mal wieder sehen.
Sehr gerne. Vielen Dank, Silvan, dass ich da sein durfte.
Das war jetzt auch schon mit der verlängerten Version und letzten Folge der 5. Staffel. Es hat mich gefreut, euch durch die verschiedenen Abteilungen von Swisscom zu führen und euch einen Einblick in unser Unternehmen zu verschaffen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen und bei allen, die zugelassen haben. Ich könnt euch schon jetzt auf den 27. März freuen, wenn es wieder heisst, herzlich willkommen zurück zum Zukunftsschalter-Podcast. Doch bis dann, merci fürs Zuhören und bis gleich.